Hallo, ich bin Maxim. Willkommen zurück zu meinem Podcast. Ja, heute soll es hier darum gehen, was die Rolle der Wirtschaft sein sollte. Wir haben letzte Woche uns ja überlegt, was ein glückliches und erfülltes Leben ausmacht. Und wir haben dabei gesehen, dass uns auch mit weniger Erwerbsarbeit, dass wir uns damit dann reduzieren können auf das, was uns wirklich glücklich macht und dass wir ein erfülltes Leben führen können und dass wir gleichzeitig auch den Verbrauch an natürlichen Ressourcen reduzieren können. Und wenn man sich das alles so anhört, was ich da letzte Woche vorgeschlagen habe, dann ist ein Einwand natürlich naheliegend. Und zwar könnte man einwenden, geht die Wirtschaft da nicht den Bach runter, wenn wir alle so leben? Ja, die Frage, geht die Wirtschaft nicht den Bach runter, das ist ehrlich gesagt die falsche Frage. Denn die Frage geht ja davon aus, dass die Wirtschaft ein bestimmtes Ziel hat und eine bestimmte Richtung hat. Und die Frage impliziert, dass es schlecht ist, wenn die Wirtschaft sich nicht weiter in diese Richtung oder hin zu diesem Ziel entwickelt. Die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, ist, aber finde ich zumindest, wofür ist die Wirtschaft da? Und wie kann die Wirtschaft einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten? Und es ist absolut erschreckend, wie wenig sich die Wirtschaftswissenschaften mit dieser Frage beschäftigen. Naja, das hindert mich jetzt aber nicht daran, als Laie eine Episode zur Wirtschaft zu machen. Also wovon ich ausgehe, das ist der einfache Gedanke, dass die Wirtschaft dem Menschen dienen sollte und nicht der Mensch der Wirtschaft. Wenn man heutzutage Wirtschaftsnachrichten anschaut, dann sieht man deutlich, dass die ganze Wirtschaftspolitik an einem Ziel ausgerichtet ist. Und das ist das Wirtschaftswachstum. Ich werde hier jetzt nicht erklären, dass das Wachstum und der Kapitalismus ganz grundsätzlich böse und ausbeuterische Systeme sind. In der Tat sind der Kapitalismus und eine auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaft auch eine Erfolgsgeschichte. Sie haben in den letzten Jahrzehnten zu einer enormen Erhöhung des Wohlstands geführt. Die Gesundheitsversorgung ist beispielsweise heute viel besser. Die Kindersterblichkeit, die konnte drastisch gesenkt werden. Und heute sterben weniger Menschen an Unterernährung als an Fettleibigkeit. Also das sind ja schon erstmal positive Entwicklungen. Aber trotzdem hat eine auf Wachstum ausgelegte Wirtschaft zwei grundlegende Probleme. Ja, das erste Problem ist folgendes. Was passiert, wenn die Wirtschaft die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse befriedigt hat? Ja, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, die Wirtschaft hätte alle wichtigen Bedürfnisse befriedigt. Ja, was würde dann passieren? Also, ich habe zwei Szenarien im Angebot. Das Szenario 1 ist, die Manager, die sagen sich, jawohl, Mission accomplished, die Menschen sind versorgt. Ab sofort kümmern wir uns nur noch um den Nachschub. Szenario 2 hingegen, die Manager haben das Ziel, jedes Jahr mehr Umsatz zu machen und die Aktionäre, die erwarten natürlich auch eine Dividende und deshalb muss das Unternehmen Gewinne machen. Die Produktentwicklungsabteilung, die entwickelt deshalb neue Produkte, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen, aber die Marketingabteilung, die versucht uns dann davon zu überzeugen, dass wir diese Produkte durchaus brauchen. Die Wirtschaft erfindet also quasi Bedürfnisse. Wir Verbraucher wiederum, wir arbeiten dann viel, um uns neben all dem, was wir heute schon haben, auch die neuen Produkte zu kaufen. Und dabei wird natürlich der Verbrauch an natürlichen Ressourcen erhöht. Die Wirtschaft wächst und am Ende kann dann ein zufriedener Wirtschaftsminister sich in die Bundespressekonferenz setzen und bekannt geben, dass das Bruttoinlandsprodukt erneut gestiegen ist. Ja, ich denke, die meisten werden mir zustimmen, dass in unserem aktuellen System das zweite Szenario wahrscheinlicher ist. Ja, womöglich trifft das auch heute schon ein. Doch das hat nichts mehr damit zu tun, dass die Wirtschaft dem Menschen dient. In so einem Fall ist es dann ja eher so, dass der Mensch der Wirtschaft dient. Und eine Perversion der Wachstumsökonomie, das ist sicherlich die Produkte, die absichtlich so gebaut werden, dass sie schneller kaputt gehen, um dann später neue Produkte verkaufen zu können. Das zweite Problem der Wachstumswirtschaft ist ebenfalls relativ simpel. In einer Welt mit begrenzten Ressourcen, da kann es nicht endlosen Wirtschaftswachstum geben. Gegen diese einfache Erkenntnis wird dann immer wieder die Idee des grünen Wachstums angeführt. Und hinter dem grünen Wachstum, da steht eine große Technikgläubigkeit. Man glaubt, wenn wir uns nur richtig doll anstrengen, dann erfinden wir schon Alternativen, um weiter wachsen zu können und das ohne Ressourcen zu verbrauchen. Das war eine sehr schöne Idee und ich würde da auch gern dran glauben. Ich habe aber bisher noch keine Innovationen gesehen, die uns so ein wirklich richtig grünes Wachstum ermöglichen. Und ich glaube, das ist deshalb ehrlicher, wenn wir uns einfach eingestehen, dass es mit dem endlosen Wachstum auf Dauer nicht so weitergehen kann. Die Wirtschaft muss sich deshalb zu einer Postwachstumsökonomie weiterentwickeln. Eine Postwachstumsökonomie, die würde uns zwar wichtigen Bedürfnisse natürlich weiterhin erfüllen, sie würde aber darauf verzichten, immer weitere Bedürfnisse zu erfinden. Und außerdem würde eine solche Ökonomie bei der Produktion natürlich weniger Umweltschäden anrichten. Wie der Wandel zu einer solchen Wirtschaft gelingen kann, das beschreibt Christian Felbert ganz schön in seinem Buch »Die Gemeinwohlökonomie«. Felbert, der strebt keinen Kommunismus an. Der Kommunismus ist ja bekanntlich im 20. Jahrhundert gescheitert und es ist dann meistens auch nicht so ratsam, die Gespenster der Vergangenheit zu reanimieren, um die Probleme von heute oder auch von morgen zu lösen. Felbert, der schlägt deshalb vor, mit den Mechanismen der Marktwirtschaft zu arbeiten. Und die Marktwirtschaft, die ist ja ziemlich flexibel. Das ist so meint Felbert, die Marktwirtschaft einfach an neuen Zielen ausrichten. Und im Zentrum seines Konzeptes steht ein Gemeinwohlindex. Mit diesem Index sollen dann Unternehmen bewertet werden und dieser Index umfasst dann Menschenrechtsstandards, ökologische und auch zahlreiche soziale Aspekte. Ich würde vorschlagen, die Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens dann in einem ersten Schritt einfach mal verpflichtend auf alle Produkte zu drucken. Das müsste natürlich einfach verständlich und vergleichbar sein. Also man könnte da beispielsweise eine Zahl zwischen 1 und 10 auf das Produkt drucken und das mit einem Ampelsystem verbinden. Also Produkte mit einer guten Bilanz, die erhalten dann einen grün hinterlegten Score und mit einer mittleren Bilanz, da gäbe das dann ein gelb hinterlegte Zahl und bei schlechten Produkten, ja, da wäre das dann rot und der Verbraucher, der wüsste dann beim Kauf wie sich sein Kauf auf das Gemeinwohl auswirkt und könnte dann seine Kaufentscheidung einfacher daran ausrichten. Das alleine, das wird aber sicher nicht ausreichen und Felbert schlägt deshalb zudem vor, den Gemeinwohlindex zur Grundlage für die Kreditvergabe und für die Besteuerung zu machen. Und hier nutzt er dann natürlich wieder die Mechanismen der Marktwirtschaft. Also Unternehmen mit einem schlechten Gemeinwohlranking, die müssen dann viel Geld für Kredite bezahlen und sie müssen hohe Steuern bezahlen. Und in der gleichen Zeit würden Unternehmen mit einem guten Ranking nichts für Kredite bezahlen und müssten niedrige Steuern zahlen. Und so würden die Unternehmen mit einem niedrigen Gemeinwohl-Ranking dann einfach unwirtschaftlich werden, während die Unternehmen mit einem guten Ranking sich am Markt durchsetzen könnten. Wenn Unternehmen da mit einer guten Gemeinwohlbilanz keine Zinsen auf Kredite zahlen müssen, dann hätte das auch zur Folge, dass sie vom Wachstumszwang befreit werden. Es ist heute ja so, wenn ein Unternehmen einen Kredit aufnimmt, um beispielsweise eine Maschine zu kaufen, um damit dann etwas produzieren zu können, dann muss das Unternehmen ja während der Kreditlaufzeit ein Plus erwirtschaften, um den Kredit samt der Zinsen am Ende wieder zurückzahlen zu können. Und um ein hohes Plus zu erwirtschaften, dafür muss ein Unternehmen wachsen. Wenn man einem Unternehmen jetzt aber einen Kredit gibt, ohne dass es darauf Zinsen zahlen muss, dann hat es natürlich viel besser die Möglichkeit, einfach nur eine ausgeglichene Bilanz anzustreben und muss dann eben auch nicht mehr um jeden Preis wachsen. Falls ihr euch weiter mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigen möchtet, dann kann ich euch das Buch Die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber empfehlen. Es ist sicher jetzt auch kein perfektes Buch. Ich finde es stellenweise, es ist sehr plakativ geschrieben, aber das ändert ja nichts daran, dass Felber da sehr interessante und zukunftsweisende Konzepte anbietet. Und ganz besonders schön an dem Buch ist, dass Felbert zeigt, dass die Gemeinwohlökonomie jetzt keine akademische Spinnerei oder Traumvorstellung ist, sondern es gibt viele Beispiele, wie die Gemeinwohlökonomie im Kleinen schon heute umgesetzt wird. Auch ohne jetzt Felberts Buch zu lesen, sprechen viele Politiker heute oft da von dem Wohlstand und davon, dass die Wirtschaft den Wohlstand vergrößern soll. Das Problem ist dann aber meist, wie der Wohlstand gemessen wird. Wenn wir heute wissen möchten, wie sich der Wohlstand entwickelt, dann schauen wir meist auf einen Wert und das ist das Bruttoinlandprodukt. Ich habe jetzt eine kleine Quizfrage an euch. Was haben ein Verkehrsunfall und eine Naturkatastrophe gemeinsam? Ja, sie wirken sich beide positiv auf das Bruttoinlandsprodukt aus. Das Bruttoinlandsprodukt, das gibt ja den Wert aller Waren und Dienstleistungen an, die innerhalb eines Jahres und innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft durch bezahlte Arbeit hergestellt wurden. Nach einem Verkehrsunfall, da brauchen die Beteiligten dann ein neues Auto oder zumindest eine Reparatur und womöglich müssen auch ein paar der Beteiligten zum Arzt gehen. Das ist natürlich gut für das Bruttoinlandsprodukt, denn der Arzt kann nach seiner Behandlung eine schöne Rechnung schreiben und das erhöht dann natürlich das Bruttoinlandsprodukt. Eine Naturkatastrophe, die führt zu Zerstörung und wenn Geld vorhanden ist, dann wird diese Zerstörung mit Wiederaufbau begegnet. Obwohl Verkehrsunfälle und Naturkatastrophen, also das Bruttoinlandsprodukt, erhöhen können, würde wahrscheinlich jetzt niemand ernsthaft behaupten, dass sie den Wohlstand erhöhen. Man sieht also deutlich, dass das Bruttoinlandprodukt hier ein grundlegendes Problem hat. Ich habe noch eine zweite Quizfrage. Was passiert mit dem Bruttoinlandsprodukt, wenn ein Freund mein kaputtes Fahrrad repariert und ich ihm dafür, sagen wir, Marmelade gebe, die ich aus gesammelten Pflaumen selbst gekocht habe? Oder wenn eine Freundin ehrenamtlich ein Fußballtraining leitet und dabei den Jugendlichen der Teamgeist beigebracht wird und die Jugendlichen dabei natürlich auch einfach wahnsinnig viel Spaß haben. Ja, diese beiden Aktionen, die haben leider keine Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt. Also okay, um ehrlich zu sein, wenn ich Marmelade koche, dann verbrauche ich etwas Strom, aber ich glaube, das kann man vernachlässigen. Man könnte sogar sagen, mein Freund, der mein Fahrrad repariert, der schadet der Wirtschaft, der schadet dem Bruttoinlandsprodukt, weil wenn er das nicht machen würde, dann müsste ich ja zu einer Fahrradwerkstatt gehen und die Fahrradwerkstatt, die würde dann für die Reparatur Geld nehmen und mir eine schöne Rechnung schreiben. Das wäre dann natürlich wieder gut für das Bruttoinlandsprodukt. Man sieht also, dass das Bruttoinlandsprodukt ja kein besonders guter Messer für Wohlstand ist. Es gibt jetzt aber eine traurige Sache und zwar ist mir aufgefallen, als ich hier für diesen Podcast zum Bruttoinlandsprodukt recherchiert habe, dass in Artikeln aus dem Jahr 2010 und in aktuellen Artikeln zum BIP eigentlich das Gleiche steht, ja. Robert Kennedy, der hat in einer berühmten Rede schon 1968 gesagt, dass das Bruttoinlandsprodukt alles zählt, außer dem, was das Leben lebenswert macht. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie es sein kann, dass die Politik immer noch so stark sich an dem Bruttoinlandprodukt orientiert. Ja, ich weiß das leider auch nicht. Es ist aber, denke ich, klar, dass wir uns dringend von dem Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator verabschieden müssen. Das Bruttoinlandprodukt, das ist auch blind für ökologische Fragen und für ungleiche Verteilung von Reichtum. Wir brauchen andere Indizes, an denen wir uns orientieren können. Und es wurden da von der Wissenschaft, das ist das Schöne, auch schon einige Indizes entwickelt. Es gibt beispielsweise den Happy Planet Index, den ich ganz schön finde. Der Happy Planet Index, der wird berechnet, indem man die durchschnittliche Lebenszufriedenheit mit der durchschnittlichen Lebenserwartung und einem Ungleichheitsfaktor multipliziert und das Ergebnis dann durch den ökologischen Fußabdruck teilt. Also vereinfacht gesagt, gibt der Happy Planet Index das Glück pro Ressourcenverbrauch an. Und für mich wäre es schon sinnvoll, wenn wir uns an solch einem Wert orientieren, um Wohlstand abzubilden. Auch der Happy Planet Index ist wahrscheinlich nicht perfekt und es gibt auch noch einige andere Modelle. Und ich möchte mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, dass ich da der größte Experte dafür bin, welcher von denen jetzt am besten ist. Entscheidend ist aber auf jeden Fall, dass wir weniger auf das BIP schauen, sondern mehr auf Indikatoren wie den Happy Planet Index, die wirklich etwas über den Wohlstand aussagen. Ich denke, das war jetzt genug Wohlstandstheorie. Ich packe noch einen Link zum Happy Planet Index in die Shownotes, falls da jemand nachlesen möchte. Ich würde jetzt noch auf ein wirtschaftliches Problem der Gegenwart kommen, und zwar die Verkehrswende. Es ist ja bekannt, dass der Flugverkehr, aber auch der Individualverkehr in 1,5 Tonnen schweren Autos, in denen dann ja meist nur eine Person sitzt, ein riesiges Problem ist. Nachhaltige Alternativen, die sind auch bekannt, das ist das Fahrradfahren und die Bahn. Und trotzdem wurden im Jahr 2019 in Deutschland 183 Kilometer Autobahnen und Bundesstraßen neu gebaut, während nur 6 Kilometer Schiene durch den Bahnausbau dazu kamen. Das passt jetzt, finde ich, irgendwie nicht so ganz dazu, dass man ja eigentlich eine Verkehrswende machen möchte und dass die Verkehrswende gelingen soll. Und ich hätte deshalb ein paar radikale Vorschläge für die Realisierung der Verkehrswende. Der erste Vorschlag wäre, es wird einfach kein Geld mehr für den Ausbau von bestehenden Straßen und für neue Parkplätze in Städte investiert. Das vorhandene Geld, das kann man dann anstattdessen in den Ausbau von Radwegen oder in das Schienennetz investieren. Es ist nämlich so, dass mehr Parkplätze und mehr Straßen, manche denken ja, das führt dann zu leereren Straßen, aber die führen eigentlich einfach nur zu mehr Autoverkehr. Und Autoverkehr ist jetzt nicht das, was wir für die Verkehrswende brauchen. Ein zweiter Vorschlag, wir besteuern Inlandsflüge einfach so hoch, dass sie doppelt so teuer sind wie eine Fahrt mit der Bahn. Die Marktmechanismen würden dann ja innerhalb kürzester Zeit dazu führen, dass weniger geflogen wird und dass die Menschen die Bahn nehmen. Und Menschen, die dann trotzdem fliegen möchten, die können dann durch ihre sehr hohen Steuern den Ausbau von Bahnen und Radwegen finanzieren. Es ist heute so, dass das Kerosin, also das, was die Flugzeuge tanken, im Gegensatz zu Benzin und etwa Gas steuerfrei ist. Der Grund dafür, das ist das Chicagoer Abkommen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag über die internationale Zivilluftfahrt aus dem Jahr 1944. Und Ziel dieses Vertrags war es wahrscheinlich damals, die Freundschaft und das Verständnis der Nationen durch die Zivilluftfahrt zu erhöhen. Das ist ja auch erstmal eine gute Idee. Es ist aber heute leider so, dass Fliegen viel zu billig ist. Und deshalb müsste man dieses Abkommen durchaus mal überdenken. Gegen hohe Steuern auf Flüge kann man aber natürlich einwenden, dass das sozial ungerecht ist, denn sehr hohe Steuern auf Flüge, die würden dazu führen, dass arme Menschen sich den Urlaub, den sie vielleicht einmal im Jahr machen, nicht mehr leisten können, während die Superreichen weiterhin fröhlich durch die Welt fliegen und denen ist dann ja auch egal, ob sie etwas mehr für ihren Flug bezahlen müssen. Man könnte deshalb auch eine andere Regelung einführen und die Flüge generell beschränken. Beispielsweise könnte man sagen, dass jede Person nur 2-mal im Jahr fliegen darf oder dass man nur 2 Interkontinentalflüge in seinem ganzen Leben machen darf. Kommen wir jetzt von der internationalen Politik nochmal zurück zu dem, was wir ganz persönlich heute für eine bessere Wirtschaft tun können. Ja, da fallen vielen von euch wahrscheinlich Begriffe wie Bio, Vegan, Plastikfrei, Regional und Fairtrade ein. Und es ist auch absolut wichtig, dass wir bewusst und verantwortungsvoll konsumieren. Ich glaube, zusätzlich ist eine der am meist unterschätzten Faktoren für ein nachhaltiges Leben das, was wir mit unserem Geld machen. Unser Geld, das wir zu einer Bank gebracht haben, das liegt ja bei der Bank nicht in irgendeinem Safe, sondern das wird dafür verwendet, um Kredite zu vergeben. Beispielsweise Kredite für die Rüstungsindustrie, für die Massentierhaltung und für Atomkraftwerke. Als ich 2018 nach einem Ferienjob ein paar tausend Euro übrig hatte, da habe ich mich damit beschäftigt, was ich mit meinem Geld machen möchte. Mir war dann ziemlich schnell klar, dass ich nicht möchte, dass das Geld auf einem Konto bei der Volksbank oder der DKB liegt und für Kredite verwendet wird, für Dinge, die ich nicht unterstützen möchte. Ich habe deshalb dann ein Konto bei der GLS Bank geöffnet und einen guten Teil des Geldes in verschiedene Fonds und Geschäftsanteile investiert. Ich mache das jetzt nicht hauptsächlich deshalb, weil ich denke, dass diese Fonds eine ganz, ganz besonders hohe Rendite abwerfen, sondern weil ich der ersten sozialökologischen Bank vertraue, dass sie mit meinem Geld sinnvolle Sachen macht, dass sie mein Geld eben nicht in Massentierhaltung und Atomwaffen investiert, sondern in Projekte, die unterstützenswert sind. Das war der letzte Punkt, den ich zum Thema Wirtschaft loswerden wollte. Um es nochmal zusammenzufassen, können wir sagen, dass die Wirtschaft zukünftig mehr dem Menschen dienen sollte, dass wir einen neuen Gemeinwohlindex brauchen, um das zu schaffen, und dass wir außerdem ein neues Instrument brauchen, um Wohlstand zu messen, denn das Bruttoinlandsprodukt ist dafür einfach nicht geeignet. Und wir alle können die Entwicklung der Wirtschaft steuern, natürlich durch unseren Konsum, aber auch dadurch, was wir mit unseren Geldreserven tun. So viel für heute. In der nächsten Episode wird es um Eigentum und Minimalismus gehen. Wenn ihr möchtet, bis nächsten Samstag.